Apropos, statistisch trinkt jede Deutsche ungefähr 24 Liter Wein im Jahr, 9,4 Liter deutschen Wein und 11,3 Liter ausländischen Wein und 3,2 Liter Schaumwein.
Das ist bitter, weil ich kenne Leute, für die wäre der Weinkonsum im Januar dann schon vorbei.
Ich auch, mein Lieber, ich auch. Ja. Hier ist wieder Weinmal 1, der Weinpodcast der VRM.
Mit außergewöhnlichen Gästen und außergewöhnlichen Themen.
Unter anderem haben wir dabei Wine and Crime, Wein weiblich und Wein in der Gastronomie.
Jeden Freitag 16 Uhr einschalten.
Ja, René, heute haben wir wieder ein interessantes Thema, aber nicht nur das, denn unser Gast ist jemand, der in unserem Podcast schon mehrfach erwähnt wurde, vor allem die Institution, für die er tätig ist.
Ja.
Ich selbst habe schon einige nette, vor allem aber lehrreiche Stunden mit ihm erlebt.
Ja.
Mehr soll aber an dieser Stelle nicht verraten werden, sonst löst der Weinentdecker wieder einen akuten Spoiler-Alarm aus.
Aber hallo, kann ich nur sagen. Dennoch sollten unsere Hörerinnen und Hörer schon wissen, um was es heute geht.
Allerdings,
ganz
ja.
Klar.
Das schon, ja.
Also heute geht es um das große Thema Weinwerbung. Ja, die deutschen Winzer innen stehen in einem harten Konkurrenzkampf mit Weinerzeugern in der ganzen Welt. Da heißt es natürlich, Klappern gehört zum Handwerk.
Allerdings. Und ich würde sagen, lass uns das doch zum Anfang mal so ein bisschen einordnen. Deutschland liegt mit so zwischen 8 und 10 Millionen Hektoliter jährlicher Weinerzeugung weltweit auf Rang 9 hinter Chile und vor China. Das wechselt manchmal so ein bisschen, manchmal sind wir davor und dahinter, aber so in diesem Bereich sind wir etwa.
In der Range, genau.
Die Pole Position hält Italien. Die haben dann so im Schnitt rund 50 Millionen Hektoliter vor Frankreich. Die sind so knapp dahinter mit so end 40 Millionen Hektoliter. Und Spanien, die haben um die 40 Millionen Hektoliter. Und dahinter kommt dann mit einigem Abstand auf Platz 4 die USA mit so rund 20 Millionen Hektoliter. Da kann man das mal so ein bisschen auch einordnen. Insgesamt, und das ist vielleicht auch mal ganz interessant, werden weltweit jedes Jahr so zwischen 260 und 290 Millionen Hektoliter Wein erzeugt. Das hängt natürlich davon ab, wie sind die Ernten, gibt es Trockenheit, gibt es Ausfälle, Fröste und so weiter.
Ja. Ja, das ist schon eine große Menge, muss man sagen. Und das muss natürlich erstmal alles verkauft werden und dann auch getrunken. Und wir Deutschen, wir trinken ja sehr gerne Wein. Und im internationalen Ranking liegen wir mit rund 20 Millionen Hektolitern Weinkonsum jährlich auf Platz 4. Also wir trinken mehr als das Doppelte, als wir selbst produzieren. Es wird hierzulande also, ja, im Gegensatz zu Italien ist es umgekehrt. Mit jeweils rund 24 Millionen Hektolitern konsumieren unsere Nachbarn etwa nur die Hälfte von dem, was sie selbst produzieren. Allerdings trinken sie dann pro Kopf immer noch mehr Wein.
Es sind ja auch weniger Köpfe in den beiden Ländern, ja, das muss man auch mal sehen. Apropos, statistisch trinkt jede Deutsche ungefähr 24 Liter Wein im Jahr, 9,4 Liter deutschen Wein und 11,3 Liter ausländischen Wein und 3,2 Liter Schaumwein. Habe ich alles aus der Statistik, die das Deutsche Weininstitut jedes Jahr auflegt, und das sind so die Zahlen, ich denke von 2020, wann die letzte Statistik eben war. Genau, 2020.
Das ist bitter, weil ich kenne Leute, für die wäre der Weinkonsum im Januar dann schon vorbei.
Ich auch, mein Lieber, ich auch.
Ja, zwei Side-Facts, wie du immer sagst. Während der jährliche Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland zwischen 2013 und 2020 von 106 auf 94 Liter zurückgegangen ist, sank der beim Wein im gleichen Zeitraum nur um etwa einen Liter. Und jetzt mal eine Fachfrage. Und welches Getränk, Tom, ist denn der Deutschen liebstes Kind?
Ganz klar, Buttermilch.
Nein, natürlich nicht. Kaffee, ganz klar, stolze 168 Liter pro Kopf und Jahr.
Also beim In- und Export von Weinen, vor allem bei letzterem, hat sich 2020 und 2021 natürlich auch die Corona-Pandemie mit all ihren Beschränkungen bemerkbar gemacht. Ja,
ist klar.
Der deutsche Weinexport sank 2020 unter die Millionen-Hektoliter-Grenze. Im Vergleich zu 2019 verkauften deutsche Winzer und Händler rund 100.000 Hektoliter weniger ins Ausland. Wichtigste Abnehmer im Export sind die USA, Norwegen und die Niederlande. Mhm. Die größte Wertschöpfung für deutsche Weine, also den höchsten Preis, gibt es mit einem durchschnittlichen Literpreis von 8,37 Euro in Hongkong,
okay,
gefolgt von Taiwan mit 6,56 Euro je Liter und China mit 5,57 Euro je Liter. Und ehrlich gesagt, René, ich finde das auch geopolitisch ein interessantes Ranking.
Ja, das ist sehr interessant.
Hongkong, Taiwan und China.
Ich wollte gerade sagen, der asiatische Markt.
Nein, vor allen Dingen, die drei stehen in einer ganz besonderen Beziehung zueinander.
In der Tat, es kommt dann auch noch dazu, aber vielleicht trinken sie sich das alles ein bisschen schön.
Das mag sein,
ja. Ja, und noch ein Fakt zu den Importen nach Deutschland. Da ist es so, dass Italien, Frankreich und Spanien mit weitem Abstand vorne liegen. Das kennen wir ja. Last but not least, die größte Drehscheibe für den Weinabsatz, das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge, sind natürlich immer noch die Discounter und Supermärkte. 2 von 3 Weinflaschen gehen hier über die Theke.
Das muss man sich mal vorstellen.
Sogar ein bisschen mehr, also es ist etwas mehr als 2/3, also knapp 70%.
Ja. Wahnsinn, oder?
Ja, so, das war jetzt eine ganze Menge an Zahlen. Ich weiß, unser Gast hat auch noch einige mitgebracht. Mhm. Aber wir wollen euch, liebe HörerInnen, mal ein wenig erstmal so datenbasierte Fakten zum Weinkonsum in Deutschland liefern, um das Spannungsfeld zu skizzieren, in dem sich die Werbung für den deutschen Wein bewegt. Dazu haben wir uns einen ebenso liebenswerten wie kompetenten Gesprächspartner eingeladen.
Ja, er schon bitte.
Ja, herzlich willkommen im VRM-Podcast-Studio, lieber Ernst Büscher.
Hallo Ernst.
Ja, hallo Tom.
Ernst Büscher ist Pressesprecher des Deutschen Weininstituts, weshalb wir ihn auch schon seit vielen Jahren kennen und deshalb auch duzen.
Ja, und an dieser Stelle sollten die StammhörerInnen von Weinmal1 hellhörig werden, denn wenn der Tom von den Abermillionen DWI-Pressereisen hier im Podcast berichtet, dann wurden eben diese Reisen von Ernst Büscher organisiert und begleitet.
Wie kommt man eigentlich als Gelsenkirchener Kind des Ruhrpotts dazu, eine Winzerlehre in der Pfalz zu machen und dann auch noch Weinbau zu studieren?
Ich habe einen Onkel in der Pfalz, der hat mich quasi zum Wein verführt nach dem Abitur. Wusste ich nicht so wirklich, so was ich machen wollte, sollte. Und in der Pfalz hat es mir halt schon immer gut gefallen. Ich bin Motorrad gefahren, die Pfalz, der Pfälzerwald in Eldorado. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, schön, der Wein hat mir gut geschmeckt. Mein Vater, wir hatten einen Edeka-Laden zu Hause. Wir haben also schon immer Wein verkauft.
Okay.
Mein Vater hat auch über meinen Onkel in der Pfalz schon immer Pfälzerweine gehabt und ist dann mit den, sagen wir, Kunden, die Wein kaufen wollten, immer im Keller verschwunden. War dann eine Stunde weg und meine Mutter war, wo ist denn der Vater? Ja, der ist wieder Wein verkaufen. Das war mir schon mal sehr sympathisch, diese ganze Atmosphäre. Da dachte ich, auch irgendwie, wenn man so sein Leben verbringt, so mit netten Menschen, die Wein trinken, und da kam auch immer gut gelaunt zurück. Und so ist dann irgendwann die Liebe zum Wein gewachsen und dann habe ich mich entschlossen, eine Winzerlehre zu machen in der Pfalz.
Wo hast du die da gemacht?
Das erste Lehrjahr in Maikammer, ein Familienbetrieb, ein kleines Weingut. Das zweite Lehrjahr im Weingut, damals Dr. Deinhard, heute von Winning.
Ja, oh, sehr renommiert.
Und dann war ich noch in der Weinbauschule in Neustadt, habe Rebveredelung ein halbes Jahr gemacht, war ein Vierteljahr in Frankreich. Habe dann in Geisenheim Weinbau studiert, habe dann den Anschluss noch Biologie obendrauf gesetzt, weil ich eigentlich ja in die Lehre und Beratung wollte von der hier in den DLRs, heute damalige staatliche Lehr- und Forschungsanstalt in Neustadt. Habe dann das Referendariat gemacht und dann war allerdings dann gerade eine Agrarverwaltungsreform. Es gab irgendwie keine Stellen und dann bin ich dann zur Landwirtschaftskammer gewechselt. Bin dann 5 Jahre bei der Landwirtschaftskammer gewesen, habe dort Verwaltung gemacht und es war ein bisschen trocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich über einen privaten Kontakt jemanden kennengelernt, der eine PR-Agentur hatte. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal was anderes. Habe ich PR gemacht 3 Jahre für alle möglichen Kunden, Lufthansa Cityline, Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, aber ganz weinfremd. Und dann wurden aber nach 3 Jahren kam dann doch irgendwie die Lust zum Wein zurück und dann wurde in der Zeit die Stelle hier beim Deutschen Weininstitut als Pressesprecher frei. Und dann hatte ich dann so mit 25 Jahren Weinbauerfahrung in den verschiedensten Bereichen und 3 Jahren PR eigentlich ganz gute Voraussetzungen und das verbindet jetzt vieles, was ich vorher gemacht habe.
Ja, und beim DWI machst du ja auch sowas Ähnliches wie Lehre und Beratung.
Das ist wohl wahr. Vor allen Dingen ist es, glaube ich, ein gewisser Vorteil, dass ich eben aus Gelsenkirchen, aus Schalke komme, weil ich werde immer wieder geerdet, wenn ich da oben bin. Mhm. Ne? Und dann, weil man denkt ja immer, man hat doch schon alles erzählt. Ne? Aber dann kommst du dann dahin und sagst, ey, hör mal, was ist ein Rosé? Ich sag, yo, alles klar, kann ich dir erklären. Und ich weiß so ein bisschen, ja, wie eben auch ja, Leute, die jetzt überhaupt keine Ahnung von Wein haben, ticken. Mhm. Und kann, glaube ich, das ganz gut eben auch mal so runterbrechen, eben weil der Wein ja doch relativ komplex ist in seiner gesamten Thematik.
Ne? Absolut. Ja, viele haben Scheu und wenn man die nehmen kann, ist es, also nicht Scheurebe, sondern die haben tatsächlich Ressentiments und denken, ah, da muss man viel Ahnung haben oder sowas. Und wir haben das schon immer gesagt im Podcast, im Prinzip geht es nur darum, schmeckt oder schmeckt nicht.
So. Das ist wohl wahr.
Da kann man auch die Biertrinker überzeugen. Aber kommen wir mal zu deinem Arbeitgeber, dem Deutschen Weininstitut, DWI, wie wir es immer abkürzen. Mhm. Und da geht es darum, dass wir unseren HörerInnen mal erklären, was ist eigentlich das Institut und welche Aufgaben hat es und warum gibt es es überhaupt?
Also gegründet wurde das Deutsche Weininstitut schon, sag ich mal, ein Vorläufer des Deutschen Weininstituts, muss man ehrlich genau sagen. Die Deutsche Weinwerbung hieß die 1949.
Oh, ja? Okay.
Und das war halt nach dem Krieg. Da war, sag ich mal, der Wein wuchs, aber ja, man musste ihn halt eben auch an den Mann bringen. Und da hat man dann, ja, so 1950 war das eine Weinwoche in Berlin zum Beispiel mal ins Leben gerufen. Und das war so die erste große Veranstaltung, die die Deutsche Weinwerbung damals dann gemacht hat. Da kamen überraschenderweise auch für die Veranstalter 20.000 Leute. Oh. Und man hat es geschafft, den durchschnittlichen Weinkonsum in Berlin von 25 Waggons in der Woche auf 15 Waggons am Tag anzuheben. Also das war mal eine richtig absurde, eine super Aktion.
Ein Rosinenbomber aus den Weinbauregionen.
Genau. Sozusagen. Und das, die waren aber damals noch nicht so finanziert wie heute. Wir werden ja heute quasi finanziert über eine Abgabe, die im Weingesetz steht. Da müssen also die Winzer zahlen 67 Euro pro Hektar Rebfläche, die sie besitzen, an den Deutschen Weinfonds. Und die Händler oder wer an den Handel abgibt, der zahlt nochmal 67 Euro pro 10.000 Liter, was ungefähr der Ertrag von einem Hektar ist. Über diese Abgaben finanzieren wir uns. Die Vorgängerorganisation, gegründet war 1962 mit dem Weinwirtschaftsgesetz, da gab es noch den Stabilisierungsfonds. Ja, das war eigentlich die Vorgängerorganisation des Deutschen Weinfonds. Die hat nämlich in den 60er, 70er Jahren, als es doch noch keine Mengenregulierung gab und hier vom Hektar auch noch 40.000 Liter geerntet wurden, das gab es auch mal. Dementsprechend war auch das, sag ich mal, der Geschmack etwas weniger konzentriert, um das mal vorsichtig zu sagen.
Ja. Sehr dezent konzentriert.
Ja. Und da mussten dann zum Teil über diesen Stabilisierungsfonds, der hat den Weinmarkt stabilisiert, da wurden dann Mengen aufgekauft, zum Teil wurden die destilliert und so. Das waren noch andere Zeiten. Interessanterweise, das ist auch mal so ein Side-Fact, da gab es mit dem Stabilisierungsfonds wurden dann auch eben diese quasi gesetzlichen Abgaben erhoben, die fingen mit 50 Pfennig pro A an, waren 1975 bei 70 Pfennig pro A. Ja. Und dann gab es dann mit der Gründung des Deutschen Weinfonds oder der Umbenennung in den Deutschen Weinfonds waren wir bei 1994 mal bei 1,30 Euro. Die wurden dann mit der Wiedervereinigung auf 67 Cent pro A, beziehungsweise 67 Euro pro Hektar umgewandelt. Wenn man jetzt mal überlegt, dass 1970 waren es 70 Pfennig und 2022 sind es immer noch 67 Cent. Da hat sich also nicht viel bewegt. Ja. Also wir müssen ja mit vergleichsweise kleinem Budget versuchen, viel zu bewegen.
Ja. Okay, du hast mir im Prinzip die Frage, wer steckt dahinter als Träger, beziehungsweise wer finanziert das? Das sind die Winzer, die es finanzieren.
Richtig.
Und der Träger, gibt es einen Träger?
Der Deutsche Weinfonds ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Ah, okay, ja, okay. Weil die kann nur diese, man spricht von parafiskalischen Abgaben, also es sind gesetzesähnliche Abgaben. Es steht ja im Weingesetz, dass es abgegeben werden muss, die Abgabe, aber es ist keine Steuer. Ne? Also fiskalisch wäre eine Steuer. Also es ist eine steuerähnliche Abgabe.
Kann man es ein bisschen vergleichen mit einem Rundfunkbeitrag? Nur, ja, dass es halt beim Rundfunkbeitrag,
ja,
zahlen es ja alle und da ist es halt die Nutzer, sind halt die Winzer, aber so ähnlich kann man sich vorstellen.
Oder ne? Was eben die Unternehmen an die Kammern abführen.
Ja, genau,
ne?
Genau.
Das ist so
Kammerabgaben.
Genau.
Du hast gesagt, ein kleines Budget, wie klein ist das?
Also es sind letztendlich, wenn man sich überlegt, der Winzer, der jetzt 10 Hektar hat, der zahlt 670 Euro im Jahr. Ja? Da kann er sich vielleicht eine Broschüre von drucken, wenn überhaupt. Aber wenn man eben sieht, bei 100.000 Hektar, die wir haben, sind das 6,7 Millionen. Millionen Euro, die da zusammenkommen. Und mit der Handelsabgabe, die von den Winzern gezahlt werden, müssen die, wie gesagt, Weine aber im größeren Stil dann abgeben. Da gibt es eine Freigrenze von 80 Euro pro Jahr. Wenn die überschreiten, dann müssen die erst zahlen. Wer drunter ist, also das sind 12.000 Liter pro Hektar ungefähr, die da 12.000 Liter, die vermarktet werden müssen an den Handel, an Wiederverkäufer. Ne? Also so ein Weingut, der jetzt ein bisschen an Fachhandel zahlt, der muss keine Handelsabgabe zahlen. Aber größere Betriebe, die an jetzt die Supermärkte oder so geben, ne? Die zahlen dann quasi diese Handelsabgabe noch. Und da kommen nochmal so je nach Jahrgang auch. Ja? Bei größeren Jahrgängen kommt mehr zusammen, für 4 Millionen ungefähr, sodass das Budget so bei rund 10 Millionen liegt. Das ist, hört sich jetzt vielleicht viel an, aber wenn man überlegt, das hat Gallo für eine Marke. Ja? Und wir haben das für den gesamten deutschen Wein weltweit. Ja?
Okay,
und dann ist, wir werden gleich nochmal zu Gremien kommen, aber es ist eben auch so bestimmt, dass ungefähr die Hälfte, also nicht ungefähr, sondern die Hälfte wird für den inländischen Markt und die andere Hälfte für den ausländischen, für ausländische Märkte dann verwendet.
Apropos Gremien, da fällt mir noch was ein. Wer ist denn unter dem Dach des DWI alles vereint und ja, vielleicht auch noch interessant für unsere Leute, welche Abteilungen gibt es und wie viele Menschen arbeiten denn fürs DWI?
Im DWI selber arbeiten 45 Personen. Also wir haben so die Abteilung Gastronomie und Handel, die ganz wichtig ist. Wir haben die Abteilung Kommunikation, wo ich jetzt zugehöre. Wir haben die Abteilung Marketing, die so Events macht. Und dann auch die Verwaltung, die dann eben die ganze Mittel einnimmt und dieses und
Budget verwaltet sozusagen.
Genau, und dann haben wir auch noch die Deutsche Weinakademie, die auch noch unter dem Dach des Deutschen Weinfonds, also mit dem Deutschen Weinfonds, mit den eingenommenen Mitteln mitfinanziert wird. Ne? Das zusammen sind die 45 Mitarbeiter. Das Deutsche Weininstitut ist eine GmbH und die hat als Gesellschafter den Deutschen Weinfonds. Das heißt, das gesamte Geld, was von den Winzern eingenommen wird, wird 1:1 an das DWI weitergegeben. Und im DWI selber haben wir dann Gremien wie den Verwaltungsrat zum Beispiel. Das sind auch nochmal 45 Personen.
Wer sitzt da drin zum Beispiel?
Da sitzen drin die gesamten Weinbauverbände, die Weinwerbungen. Da sitzen drin der Weinhandel, der Lebensmitteleinzelhandel, die Verbraucherverbände, die Hoga, also Gaststättenverband.
Also das ist schon sehr breit gefächert.
Und die, ja, und die stimmen aber auch, bestimmen sozusagen unsere Arbeit mit. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwie eine Aktion machen wollen oder zweimal im Jahr tagt der Verwaltungsrat und dem müssen wir dann immer vorstellen, was wir vorhaben und der nickt dann ab, beziehungsweise aus den Reihen des Verwaltungsrats wird dann nochmal ein Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist übrigens auch dann der Präsident des Deutschen Weinbauverbandes, Klaus Schneider jetzt in dem Fall. Das heißt auch da, die Verbindung zu den Verbänden ist sehr eng. Wir haben ja im Grunde genommen, auch wenn man den Weinmarkt sich anschaut, haben wir ja grob ein Drittel, was über die Winzer vermarktet wird, ein Drittel, was über Kellereien vermarktet wird und ein Drittel, was über die Genossenschaften geht. Ne? Und die drei Parteien, wenn man so will, sind auch gleich paritätisch im Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in den Gremien vertreten. Es gibt dann noch zusätzliche Gremien wie einen Koordinierungsausschuss. Da sind alle 13 Anbaugebiete drin vertreten. Da werden zum Beispiel Maßnahmen abgestimmt und koordiniert. Wenn zum Beispiel jetzt in Berlin eine Weinmesse von der Pfalz ist, soll sichergestellt werden, dass die Rheinhessen nicht am gleichen Tag auch da sind. Das wäre blöd. Ne? So, und das ist sogar im Gesetz auch vorgeschrieben, dass es diesen Koordinierungsausschuss gibt zur Abstimmung der Werbemaßnahmen bundesweit untereinander. Das ist für uns auch wichtig. Wir nutzen mittlerweile den Koordinierungsausschuss auch, um ja vielleicht mal neue Aktionen aus der Taufe zu heben. Was können wir denn mit den 13 Gebieten zusammen machen? Aber da können wir vielleicht auch später
nochmal zu. Ja, auch in den Gebieten gibt es ja auch mehr gute Ideen, die man vielleicht auch weiter transportieren
kann. Richtig, ja, klar, da ploppt ja auch immer, ist ja auch viel Trendsache. Ja. Akademie, das klingt ja nach Aus- und Weiterbildung?
Die Deutsche Weinakademie,
ja.
Die befasst sich mit Fragen von Wein und Gesundheit.
Okay.
Das ist ein ganz wichtiger Teil.
Da auch, kommen wir nachher noch
da
zu.
Kommen wir
später
kommen wir
nachher noch zu. Gespoilert. Ja, aber ich hätte jetzt gleich mal eine ketzerische Frage, lieber Ernst. Warum muss denn überhaupt für deutschen Wein geworben werden? Qualität spricht doch für sich, oder?
Ja, ihr habt ja gerade mal wunderbar die Position des deutschen Weines und die Wettbewerbssituation dargestellt.
Ich sage ja ketzerische Frage.
Ja, genau. Wenn man sieht, was eben im Ausland produziert wird, und du hast vorhin auch die Zahlen genannt, die konsumiert werden. Mhm. Und wir haben das Glück, dass unser Pro-Kopf-Verbrauch eigentlich seit 20 Jahren sich zwischen 21 und 20 Litern bewegt. Relativ stabil. Mhm. In Frankreich, Italien hat er sich fast halbiert in den letzten 20 Jahren. Ja? Und das, was da jetzt nicht mehr im Inland getrunken wird, also in Spanien, Frankreich, Italien, bei den großen Mengen, die die da produzieren, das muss ja alles raus.
Genau, ja. Das geht in Export dann.
Ja. Ganz genau. Und Deutschland ist das größte Weinimportland der Welt. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Wettbewerbsdruck, der ist wirklich massiv. Und wenn man dann noch hinzusieht, dass, sag ich mal, auch die Käuferreichweite in dem Lebensmitteleinzelhandel, es kaufen nicht mehr Leute Wein, sondern der Trend geht eigentlich eher auch vom Konsum her Richtung bewussterem Lebensstil, weniger alkoholfrei und so weiter. Kommen wir vielleicht ja auch nochmal später zu.
Ja.
Dann haben wir halt auch einen extrem preissensiblen Markt. Ich weiß nicht, Durchschnittspreise hatten wir noch nicht gesprochen.
Hatten wir schon mal in einer Folge.
Ja. Da
aber wo liegt das im Moment? Bei 3 Euro oder ist es
über den 4 Euro? Nee, wir haben jetzt 3,78 Euro für Wein insgesamt. Für deutschen Wein geben die Verbraucher doch noch ein bisschen mehr aus. Mhm. Nämlich 3,83 Euro im Schnitt.
Im
Lebensmittelhandel, muss man da jetzt allerdings sagen. Beim Direktvertrieb ist nicht der Preis ein bisschen höher. Und es gibt auch immer noch leicht Image-Defizite, beispielsweise beim Rotwein. Ja? Also das ist, und das sehe ich auch, wenn ich entweder in Gelsenkirchen bin, bei meinen Family und so, dann, die Weißen, die sind mittlerweile angekommen, ne? aber Rotwein, deutscher Rotwein, oh nee, ne? Und so. Ne? Das, wir leben hier im Südwesten Deutschlands doch auch in einer gewissen Blase. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass außerhalb Deutschlands außerhalb Deutschlands auch, aber im Grunde genommen ist Hamburg genauso wie New York, ja, manchmal so. Ne? Ja. Die wissen genauso wenig über Wein oder über deutsche Weine. Und dass Deutschland ein Weinland ist, ja, so dieses Bewusstsein, das ist da oben überhaupt nicht da.
Gutes Stichwort, weil nachdem das ja jetzt alles geklärt ist, habe ich noch eine Frage. Wie genau wirbt denn das DWI für den deutschen Wein? Weil das ist ja dann der ausschlaggebende Faktor. Wie schaffst du es, die Hamburger dann, aber auch die New Yorker.
Ja. Mal grundsätzlich gibt es auch zwischen den Gebietsweinwerbungen, es gibt ja 13 Gebietsweinwerbungen oder 13 Anbaugebiete erstmal in Deutschland und dementsprechend und in jedem Anbaugebiet eine eigene Weinwerbung und dann das Deutsche Weininstitut als bundesweite Einrichtung. Ne? Und dann haben wir auch eine quasi Aufgabenteilung, ne? Das heißt, innerhalb der Gebiete machen wir als DWI nichts und außerhalb der Gebiete, da sind wir eben zuständig. Ja? Es sei denn, klar, die irgendwie Pfälzer, Rheinhessen oder Rheingau geht irgendwie eben auch mal nach Berlin oder sonst wie. Mhm. Die wollen natürlich auch raus. Wir haben uns in der Kommunikation eben auch und für unsere Maßnahmen auf Metropolen außerhalb der Anbaugebiete konzentriert. Innerhalb der Gebiete halten wir uns zurück. Die Winzer müssen übrigens vielleicht auch nochmal so als Nebeninformation, die zahlen in zwei Töpfe. Ne? Es gibt nämlich noch ein Absatzförderungsgesetz Wein für Rheinland-Pfalz beispielsweise. Mhm. Und da zahlen die Winzer 77 Cent. Zum Beispiel für alle Anbaugebiete in Rheinland-Pfalz bis auf die Mosel, da zahlen sie sogar 78 Cent.
Ja, ist das
also im Rheingau zahlen sie sogar einen Euro pro Ar. Okay. Ne? Also da ist man sogar bereit, noch mehr zu zahlen. Aber der Winzer zahlt im Grunde genommen in zwei Töpfen. Mhm. Ne?
So. Ist schon so ein bisschen das föderalistische System, dass man sagt, man hat einerseits die Länder und dann hat man da die Kammer.
Ja.
Und ihr seid so das Bundesgebiet. Und
genau. Mhm. Aber ich sprach hier gerade schon mal so eine Aktion an, diese Zusammenarbeit im Koordinierungsausschuss, wo wir mit den 13 Anbaugebieten zusammen sitzen und dann die Maßnahmen besprechen. Und da hat man sich dann eben auch schon mal überlegt, also der Weintourismus ist ja eine Sache, die zum Beispiel immer wichtiger wird. Ne? Und da haben wir dann eben zum Beispiel Sachen aus der Taufe gehoben, wie die schönsten Weinsichten oder die schönsten Vinotheken, die wir letztes Jahr ausgezeichnet haben. Ja. Dieses Jahr zeichnen wir nochmal Höhepunkte der Weinkultur aus. Ja?
Dieses Weinwanderwochenende.
Das Weinwanderwochenende wäre auch so eine Sache. Da habe ich euch ja auch hier mal so eine Broschüre mitgebracht. Ne? Also die gibt es sie auch online bei uns auf der Seite oder in der App. Wir haben eine wunderbare App entwickelt. Also das ist auch Teil unserer Kommunikation. Wir müssen halt gucken, dass wir diese...
Wo findet man die App?
Die App, die gibt es in allen App Stores, Android oder für Apple, und heißt Deutsche Weine. Und das sind auch zum Beispiel alle Erzeuger sind drin, also viele Erzeuger sind drin. Es gibt eine Datenbank, kann man sowohl auf der Website dann eintragen, was man zum Beispiel für Angebote hat an Rebsorten, an Aktivitäten, ob man Übernachtungsmöglichkeiten hat, ob man Stellplätze für Womos hat, ob man Weinwanderwochenenden vielleicht auch unter der Woche macht oder Dunkelweinpromo oder whatever. Ja, und das kann man eintragen und man kann in der App dann danach recherchieren. Ne? Und
wenn das heißt, ich dann der User kriegt dann im Prinzip alles, was er über Wein dann wissen will. Also er sucht einen Winzer, der bestimmte Rebsorte anbietet, wo man vielleicht übernachten kann, wo es vielleicht auch noch eine Straußwirtschaft gibt.
Genau.
Das kriege ich alles über die App.
Ja.
Die ist ja auch sehr nutzerorientiert,
also
das, was du jetzt gerade beschrieben hast.
Ja.
Und ich werde mir die auch gleich, wenn wir jetzt hier aus dem Studio rausgehen, werde ich mir die runterladen, dass ich die auch auf dem Handy habe.
Genau, bist unterwegs und sagst, oh, ich habe Lust auf ein Cabernet Franc und so, und dann gucke ich mal, wo gibt es denn jetzt hier
Cabernet Franc? Die nächste Tankstelle.
In Rheinhessen. Ne?
Sehr gut. Ne? Ja, spannend und auch gut.
Das ist aber jetzt, sage ich mal, nur ein Teil. Wir fangen vielleicht jetzt mal mit der Kommunikation an, ist ja jetzt nicht auch naheliegend. Ich bin jetzt ja auch aus der Abteilung. Ich mache zum Beispiel ja auch, wie gesagt, wir machen Pressereisen. Das ist ganz wichtig, auch die Leute aus dem In- und Ausland wirklich in die Weinberge zu führen. Und wenn die das mal live erlebt haben, ne, wenn die mal im Steilhang gestanden sind. Ich mache auch schon wirklich Steillagenlese. Wir waren schon in Württemberg in den terrassierten Steillagen. Da musst du so eine Butte 200 Stufen tragen, 40 Kilo. Ja? Ich habe es einmal gemacht, das fand ich auch ambitioniert. So, ne? Aber die, sag mal, unsere polnischen Helfer, die haben das den ganzen Tag gemacht. Und die Journalisten, die waren auch platt hinterher. Ne?
Einer Steillagenlese war ich dabei am Mittelrhein.
Ja.
War ja auch schon bei verschiedenen dieser Pressereisen. Der René hat es ja vorhin gesagt, aber Millionen, hat er gesagt, das war nicht ganz so viel.
Ja.
War nur ein paar hunderttausend. Nein, also auf jeden Fall, bei diesen Pressereisen wird hier den Journalisten, das sind ja Multiplikatoren, deshalb macht er das ja, sehr, sehr viel Weinwissen und sehr viel auch so Hintergrund, mal so hinter die Kulissen blicken und auch immer aktuelle Problemstellungen werden vermittelt und das ist sehr, sehr wertvoll und das wird auch immer sehr fundiert gemacht und auch die Betriebe, die da ausgewählt werden oder die Ziele, die ausgewählt werden, die stehen immer exemplarisch für irgendwas, man kann da ganz viel mitnehmen.
Richtig. Vielleicht eben auch, bevor wir jetzt zu den konkreten Maßnahmen kommen, sollte man vielleicht noch über die Zielgruppen reden, wen wollen wir eigentlich ansprechen und weil wir mit dem vergleichsweise kleinen Budget 5 Millionen Euro für ein ganzes Jahr für den gesamten deutschen Wein, da muss man sich sehr konzentrieren. Ja? Oder für 13, wir sind auf 15 Auslandsmärkten aktiv.
Oh, das ist eine Menge,
Und dann muss man teilen mal 5 Millionen durch 15 so ungefähr. Was wir auch noch machen, was ich gerade vergaß, ist, dass wir nämlich auch noch Mittel einwerben von der EU. Denn die EU gibt also auch Gelder für die Werbung von europäischen Wein außerhalb der EU, also auf Drittmärkten. Da haben wir zum Beispiel auch ein Programm mit Bordeaux zusammen. Die EU will ja, dass Europa zusammenwächst. Ne? Und wenn dann verschiedene, sag ich mal, internationale Kooperationen zustande kommen, da geben die richtig Geld rein. Da ist ein Budget von 10 Millionen Euro, wo 8 Millionen von der EU kommen. Eine Million zahlt Bordeaux und eine Million wir. Und damit werben wir in den USA für 3 Jahre, ist auf 3 Jahre angelegt, das Programm in 6 verschiedenen Staaten. Und da kann man dann auch mal ein bisschen Gas geben. Ja? Ansonsten können wir im Ausland überhaupt keinerlei Endverbrauchergeschichten machen oder ja vielleicht ein paar kleine Sachen oder dass wir so in Picknicks im Park oder so, da gehen wir hin und bringen ein bisschen Wein dahin oder so. Aber sonst konzentrieren wir uns da auf die Multiplikatoren aus Gastronomie, Handel und Medien.
Du hast jetzt schon was zu den Zielgruppen gesagt. Du hast aber auch ein Stichwort gegeben, EU. Müsst ihr denn bei eurer Weinwerbung auch so ein bisschen Reglementierung seitens der EU beachten? Ich kann mir vorstellen, dass da einiges in der Pipeline ist, weil die EU will ja da auch, könnte ich mir vorstellen, wenn sie Geld ausgibt und wenn sie, wenn es um Weinwerbung geht, im europäischen Rahmen auch ein bisschen mitreden.
Mitreden, jein. Ich meine, es gab ja jetzt die Diskussion über, sag ich mal, Werberestriktionen, die im Raume stehen, wenn es um Wein und Gesundheit geht. Aber ansonsten ist es so, Sie wollen insofern mitreden, wir sind ein Europa der Regionen und nicht mehr ein Europa der Nationen. Mhm. Ne?
Das also der deutsche Wein an sich darf nicht beworben werden.
Richtig, wir sind als deutsches Weininstitut, das kam circa 10, 15 Jahren, wurden die Werbeleitlinien von Brüssel insofern geändert, als man eben sagte, Werbung mit nationaler Herkunft ist nicht mehr erlaubt. Ne? Das war das Schicksal auch der CMA, die damals aus deutschen Landen frisch auf den Tisch hatte da. Ne? Kennt vielleicht auch der
ja, andere klar,
oder
ja.
die Milch macht und so.
Ja, ja.
Ja, die,
oder der holländische Käse, Frau Antje.
Ja.
Das sieht man ja auch nicht mehr in dem Sinne.
Richtig, richtig, ja. ne? weil das ist mittlerweile nicht mehr erlaubt. Mhm. Und was noch erlaubt ist, ist die Bewerbung regionaler Produkte, mhm. regionaler Herkunft, darum mhm. ein Europa der Region. Mhm. Warum darum sind wir froh, dass wir es geschafft haben, die deutschen Anbaugebiete als geschützte Ursprungsbezeichnung mhm. auch in Brüssel sozusagen eintragen zu lassen. Wir kriegen sogar für die Bewerbung dieser geschützten Ursprungsbezeichnung aus Brüssel auch nochmal eine 500.000. Mhm. Okay. Da können wir unsere Werbekampagne auch nochmal ein bisschen mit von unterstützen. So, ne?
Also sehr viel Politik, ganz klar,
es ist,
was ja. zu beachten ist.
Aber wir haben auch viele konkrete Maßnahmen natürlich noch.
Konkrete Maßnahmen ist genau das Stichwort, weil da zielt meine Frage. Was sind denn so die aktuellsten Projekte und Kampagnen, die ihr momentan so ausrollt oder die vielleicht auch so eine Pipeline sind? Vielleicht kannst du ja ein bisschen spoilern und weißt nicht, ob es geht, aber
ja, dass man was ja, sagt. Ich meine, wir haben.
Wie ist der Trend?
Also das Thema Wein und Tourismus ist ein wichtiges Thema, weil der Wein alleine ist oftmals kein Grund genug Leute irgendwo hinzulocken. Mhm. Du machst Wein und Essen, Wein und Tourismus, Wein und. Ja? Also das ist auch etwas, was die Weinbranche auch so ein bisschen vielleicht auch noch lernen musste, weil sie immer dachte, ja klar, der Wein reicht doch, ist doch super. Mhm. Ne? Nein, aber die Verbraucher wollen schon noch ein bisschen was
erleben.
Zusätzlich erleben. Mhm. Ne? Und zum Beispiel haben wir jetzt das Thema mit Wohnmobilen, ist ja gerade Corona war ja sowieso der Hype mit Womos. Und wir haben jetzt einen Anbieter, der Womos vermietet. Und mit denen machen wir jetzt zum Beispiel mit den Weinköniginnen, die ja auch mittlerweile, kann man schon sagen, Influencer sind. Mhm. Die haben 27.000 Follower auf Facebook und Instagram.
Was zusammen?
Ja. ja. Ja, ja, das okay. ist schon eine Nummer. Und die machen jetzt, ich glaube, das ist erstmalig eine Tour durch alle 13 Anbaugebiete in 13 Tagen mit dem Womo.
Die sollten sich vielleicht Weinfluencerinnen nennen.
Ja, ja.
Oder?
Eine gute Idee, ja.
Wobei, ja, und dann fallen, ich komme auch nicht nochmal zum Weinentdecker, ja. das müssen wir nämlich auch noch klären, weil beim DWI gibt es ja auch Weinentdecker werden. Mhm. Und dann denke ich mir immer, es gibt doch schon einen.
Ja.
Ja, aber einer reicht ja nicht.
Ach so.
Ja, auf und, jeden Fall fahren die dann mit dem Womo zu Winzern, übernachten dort. Mhm. Das wird abgestimmt mit allen 13 Gebietsweinwerbungen dann, und besuchen dann, wenn sie dann dort sind, eine schönste Weinsicht, einen Höhepunkt der Weinkultur und eine schöne Vinothek.
Cool. Ja?
Und dann wird das von Medien begleitet und das ganze 13 Tage, das endet in Berlin und wir hoffen, dass wir vielleicht sogar da einen prominenten Politiker noch irgendwie finden können, bei dem sie dann nochmal Tag sagen in Berlin. Mhm. So, ne? Und das wäre so eine Aktion, Och, da die dann medial begleitet wird. Ja. Und so. Und wir müssen eben gucken, auch neue Zielgruppen zu erreichen und die jungen, sag ich mal, jetzt Weinkönigin, Weinhoheiten, also sie sind ja im Grunde genommen, sind das ja echt fitte Mädels, ja, und mit der Followerzahl und da kriegt man dann eben auch Leute und erreicht Leute, die jetzt vielleicht vorher dachten, ey, wusste ich gar nicht, dass es das alles gibt.
Ja, du hattest eben gerade gesagt, die Projekte, den Weinkönigin, das finde ich ganz interessant. Was habt ihr denn sonst noch so in der Pipeline?
Ja, also wir machen natürlich auch viele Aktionen für den Lebensmitteleinzelhandel. Da gibt es zum Beispiel Broschüren auch mit Aldi. Ne? Da bewerben die halt nur deutsche Weine. Mhm. Ja? Oder es gibt dann eben auch außerhalb der Gebiete ja, Handzettel, wo dann Weinwerbung gemacht wird. So diese klassische Werbung. Wir machen aber auch beispielsweise die Schulung. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Bereich. Wir schulen 4.000 Leute pro Jahr. Das sind auch Leute zum Beispiel von den großen Einkaufsketten, aber auch von Hotels und Gastronomieketten, die wir da über deutsche Weine schulen. Wir machen auch ja, die gesamte Exportförderung, ne? Also Betriebe, die jetzt sich mal ins Ausland geben wollen und nicht wissen, wo und wie das geht, können dann bei uns nachfragen und machen die Generation Riesling ist ein ganz wichtiges Ding. Junge Winzer, Fünfer, ne? Mit denen machen wir Musikfestivals. Also es sind so viele Sachen. Gibt auf der Website bei uns auch eine Broschüre, die heißt Deutscher Wein intern, da kann man das mal nachlesen.
Ja, unlängst, da müssen wir unbedingt noch drauf kommen, hatten wir ja in einem Ausschuss der EU die entfachte Diskussion über
Warnhinweise auf dem Etiketten der Weinflasche, weil Wein nach Meinung des EU-Ausschusses gesundheitsschädlich ist. Da hatten wir ja auch Wein und Gesundheit eine Folge. Wird es angesichts solcher Diskussionen nicht immer schwieriger, Wein zu bewerben? Weil es ist ja schon ein schmaler Grat. Einerseits sagt die EU, wir müssen die Leute natürlich schützen. Klar, die Dosis macht das Gift. Aber andererseits sagt die EU, wir wollen natürlich auch die Region fördern.
Das ist in der Tat ein schmaler Grat, auf dem wir uns da bewegen. Darum haben wir die Initiative Wine in Moderation. Das ist eine Initiative, die von der gesamten Weinbranche nicht nur in Deutschland, sondern europaweit getragen wird und quasi eine Selbstverpflichtung der Branche ist, den moderaten Weinkonsum zu propagieren. Dafür gehen wir in die Berufsschulen, in Hotelfachschulen und Schulen und sensibilisieren quasi den Nachwuchs der Branche und überhaupt die gesamte Branche dafür, auch dann den Kunden gegenüber den moderaten Weinkonsum immer zu propagieren, weil wir sonst wirklich diese Werberestriktionen bekommen könnten. Sie sind ja zum Glück nochmal abgewendet worden. Was auch wichtig ist, sind zum Beispiel, dass wir uns den Verhaltensregeln des Deutschen Werberates unterwerfen. Ne? Man darf also auch in keinster Weise irgendwelche Aussagen zu Wein und Gesundheit direkt sagen. Also dass selbst dieses bekömmlich war ja mal eine große Diskussion. Darf bekömmlich auf dem Etikett stehen? Nein. Oder dass es Aussagen, die jetzt irgendwie zum verstärkten Weinkonsum animieren oder sagen, Wein ist sexy, Wein ist hip und damit Wein kommst du besser drauf. Oder nein.
Das ist ja völliger Quatsch auch. Ja, das wollen wir alle nicht.
Wollen wir nicht, genau. Ja. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und es gibt manchmal gerade auch vielleicht den einen oder anderen übermotivierten Winzer, der so in diese Richtung geht und das ist immer sehr
schwierig. Ja, ich denke, da gibt es schon die Konfliktlinie, weil die Winzer, die erzeugen ihren Wein ja nicht, um ihn anzuschauen, sondern die wollen ihn verkaufen. Verkaufen heißt, der muss dann auch getrunken werden, weil die Käufer, die kaufen ja nichts, was sie dann einfach nur ins Regal legen. Das ist tatsächlich ein schmaler Grat, weil die Winzer wollen ihren Wein verkaufen.
Richtig, aber in Frankreich darf zum Beispiel schon auf Weinwerbung dürfen keine Menschen mehr gezeigt werden.
Aha.
Die nur noch mit Landschaften. Okay. Weil Menschen schon wieder zu nah am Werben für Alkoholgenuss und so weiter ist, sondern da, also darum, also das in Frankreich, das finde ich also schon auch, wenn man so will, was das Mutterland des Weins, aber die hatten schon früher Wein als wir.
Ja gut, aber da hört es auch irgendwo für mich auf, weil man muss einfach mal sagen, der Wein ist für die Menschen gemacht, für wen denn sonst?
Ja,
also was
soll das? Aber nichtsdestotrotz ist es dort schon.
Ja, klar, dass das so ist von der EU aus. Okay, eine letzte Frage und dann kommen wir noch zum Weinsinn. Wir waren jetzt gerade in der Gegenwart und du hast ganz, ganz viele Projekte aufgezählt und euer sehr breites Tätigkeitsfeld dargestellt. Und es war längst nicht alles, was wir heute jetzt in der Kürze der Zeit erfahren konnten. Wahrscheinlich müssen wir mit dir dann 3, 4, 5 Folgen machen, um das DWI mal komplett zu beleuchten. Aber wie wird denn so die, anknüpft an das, was wir jetzt eben gerade von den Restriktionen da gehört haben, wie wird denn so die Weinwerbung der Zukunft aussehen? Wie wird das DWI oder wie werden ähnliche Institute auch in anderen Staaten denn den Menschen den Wein schmackhaft machen?
Wir müssen natürlich schauen, dass wir, sag ich mal, mit der Zeit gehen. Ja? Also das sind zum Beispiel auch dieses Influencer-Marketing, muss man sich überlegen, ob man in so eine Richtung geht. Also Social Media wird sicherlich eine größere Rolle spielen in Zukunft. Wir haben aber auch eine Strategie für das Gemeinschaftsmarketing. Ja? Die gilt, wir haben 5 Jahrespläne, wenn man will. Ja? Also die geht jetzt die aktuelle bis 2023. Und das wird dann eben auch abgestimmt mit den Gremien, wo wir hingehen. Es gibt auch Beiräte für den Kommunikationsbeirat sozusagen, der dann auch, wo Erzeuger drin sind und die auch sagen, bitte in die Richtung gehen, bitte in die andere Richtung gehen. Ne? Also wir sind jetzt gerade wirklich in der Diskussion, hatten auch schon ein Meeting, dass wir den Genuss schmeckbarer machen müssen, auch bei den Verbrauchern. Wir haben auch Image- und Zielgruppenanalysen schon durchgeführt, Marktforschung auch ganz wichtiges Thema, damit wir wissen, wie die Durchschnittspreise und so weiter sind oder wie die Verbraucher ticken.
Und was die möchten, welche
Trends auf dem Markt und das geben wir ja dann auch alles eins zu eins an die Branche weiter. Ja.
Okay.
Von denen können die dann auch noch profitieren.
Ja, lieber Ernst, vielen Dank für das anregende Gespräch. Mein ultimativer Tipp für alle, die Informationen rund um den deutschen Wein suchen, Der Ernst hat es vorhin schon mal gesagt, aber ich möchte es gerne noch mal wiederholen, weil man kann es nicht oft genug sagen. Die Homepage des Deutschen Weininstituts ist wirklich eine wahre Fundgrube. Also ich bediene mich da auch ganz oft, und zwar www.deutscheweine.de. Da werden Sie geholfen.
Ja. So, Ernst, schnell Antwortrunde haben wir noch. Okay. Wir machen das immer so wie mit den Politikern, dass wir die versuchen, so ein bisschen in die Bedrängnis zu bringen, aber das schaffen wir bei nie. Lieblingsrebsorte?
Im Sommer Weißburgunder, im Winter Spätburgunder.
Dein Lieblingsweinort?
Da muss ich sagen, Zornheim, da wohne ich.
Und sehr gut. Das
ist wunderschön, da haben wir die schönste Weinsicht jetzt hinbekommen. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt, habe mich aber sehr gefreut.
Und eine wunderbare Kapelle.
Ja, wir haben auch einen Mäzen, der Zornheim sehr schön macht.
So ja, soll mir ist der Peter Eugen Eggesmet, das genau. Muss man da
sagen. Ich habe mir sie noch gar nicht angeguckt, okay. Ich will die
ist Hiffeltour. Ist sehenswert, ist echt schön.
Ja, ich sehe immer die Bilder jetzt in Facebook und ich will diese Hiffeltour noch laufen, der Tom ist es schon gelaufen. Ja. Und ich habe da vor 2-3 Jahren Herr Münzenberger, vielen Dank, 50. Geburtstag gefeiert, sensationell da oben.
Und wir haben ja jetzt noch den Weinausschank oben an der schönsten Weinsicht.
Genau. Ernst, Lieblingsspeise?
Ja, was jetzt kommt, Spargel mit einem schönen Zander auf der Haut gebraten.
Cool.
Das ist was Cooles.
Oder im Winter, wenn man jetzt an Spätburgunder denkt, dann so ein Rehrücken mit Kräuterkruste
und Rosmarin. Also René, du siehst, der Ernst ist da auch kulinarisch gut unterwegs.
Hervorragend.
Man muss ja auch Sommelier sein.
Ich habe Hunger.
Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Wahnsinn!
Ernst Büscher hat uns einen wunderbaren Sekt mitgebracht aus Rheinhessen. Ernst, sag mal 2-3 Sätze, was haben wir da Schönes im Glas?
Wir haben einen Weißburgunder von einer jungen Sektmacherin, der Annika Hattema aus Georgesheim.
Ah, bekannter Name.
Ja, sie hat bei uns mal auch einen Wettbewerb gewonnen. Wir machen auch Wettbewerbe oder vergeben Sonderpreise für die besten Sekte. Und den hatte sie damals gewonnen. Und wie gesagt, Weißburgunder so mein Favorite im Weißweinbereich. Und den auch verperlt. Und der hat eine Cremigkeit, aber trotzdem eine Frische und ein Preis-Genuss-Verhältnis, was auch noch super echt unschlagbar ist, muss ich mal sagen. Also in sich stimmig.
Gut, danke schön. Dann sollten wir jetzt mal anstoßen.
Genau. Zur trockenen Luft hier.
Genau. Zum Wohl.
Sektmanufaktur Hattemer ist die neue Linie im Weingut Nikolaushof. Hattemer kreiert von Annika Müller-Hattemer. Mit hochwertigen, feingliedrigen Sekten möchte sie zeigen, dass Sekt mehr Facetten hat als ein Getränk, mit dem immer nur mal angestoßen wird.
Ja, und dazu muss man auch wissen, die Sekte der Hattemer-Linie, der neuen Hattemer-Linie, werden Brüt ausgebaut. Da geht es darum, dass die Vollmundigkeit und die schmeckbare Herkunft nicht durch die Süße überdeckt wird. Außerdem werden die Sekte aus Burgunder-Rebsorten zum Teil im Holzfass ausgebaut, um dem Sekt so ein bisschen mehr Schmelz und Fülle zu verleihen. Wunderbare Essensbegleiter entstehen da, finde ich.
Ja. Hatten wir ja auch ausprobiert und da muss man sagen, jetzt nochmal kurz zum Weingut. Das Weingut Nikolaushof hat knapp 19 Hektar Weinberge. Geführt wird es von Winzermeister Klaus Hattemer, gemeinsam mit seiner Tochter Annika. Natürlich packt die ganze Familie mit an, zumal es im Weingut auch einen Gutsausschank gibt. Jüngst hinzugekommen zum Team ist Annikas Mann Johannes Müller. Das muss man wissen, er ist Spross des Top-VDP-Weingutes Müller in Spey am Mittelrhein.
Ja, ja, und dann Side-Fact, Johannes und Annika haben sich beim Weinbaustudium in Geisenheim kennengelernt. Ja,
alle gemeinsam erzeugen dann Weine und Sekte, die sehr großen Trinkspaß bereiten. Speziell Annikas Sekte sind dabei von einer geradezu betörenden Eleganz. Zum Sekt vielleicht ganz kurz. Die Trauben reiften für diesen Pinot Blanc, also für diesen Weißburgunder Sekt, reiften in den Georgesheimer Lagen Rothenberg und Johannesberg. Knapp 10% spontan im gedämpften Weißweinbarrik vergoren, der Rest mit Reinzuchthefen im Edelstahltank. 34 Monate dann Flaschen, Gärung und Lagerung. Das ist eine ganze Menge.
Nehmen wir mal Näschen.
Ja.
Ganz toll, Bouquet von Melone, Birne und einem Hauch von Pfirsich, gepaart mit einer animierenden Mousseux. Prägnante Cremigkeit durch den Barrique-Anteil, das haben wir ja schon gesagt, da kommen die Weine oder die Sekte teilweise ins Holz. Was uns beeindruckt hat bei der Verkostung, ist die frische Frucht, die der Sekt hat, obwohl er aus dem Jahr 2017 stammt und damit eigentlich durchaus als gereift gelten darf.
Ja, absolut. Und in der Beschreibung des Weingutes, also von der Annika Müller-Hörtemer stand dann, der Sekt habe einen lebendigen Säurebogen. Und das, muss man sagen, ist absolut nachvollziehbar. Das konnten wir auch bei der Verkostung eben feststellen. Er hat eine fantastische Länge und auch viel Potenzial. Stoffiger Speisebegleiter habe ich mir auch nochmal notiert. Und da muss man sagen, dazu passt einiges. Ja? Was würdest du dir vorstellen?
Also ich könnte mir vorstellen, als Entree kleine Schnittchen mit irgendwas richtig Entenpaté oder sowas. Also es darf schon etwas sein, was auch ein bisschen mehr Speck- oder Fettanteil hat. Und da noch was Süßes drauf, das passt ganz gut. Wobei, wir hatten ja auch bei der Vorverkostung, liebe Christine Bederschow, du hörst zu, du hast uns einen guten Tipp gegeben, weil du gesagt hast, also ich würde Streuselkuchen zu essen. Finde ich auch eine geile Idee.
Haben wir zuerst ein bisschen überrascht, aber dann haben wir uns den Streuselkuchen im Geiste vorgestellt und haben den Sekt dazu getrunken und haben gedacht, ja, das könnte ganz gut passen.
Ja, dieses Buttrige, da haben wir ja auch wieder den Fettanteil. Ja. Durchaus geht das auch mit einem Streuselkuchen mit ein bisschen Obst drauf. Also wir haben ja vorhin gesagt, Melone, Birne, Pfirsich. Also da finde ich das auch wieder, finde ich für den Sommer auch so ganz schön, wenn man sagt, man sitzt im Garten nachmittags. Und
man dann gönnt sich mal so ein animierendes Hattemer-Sekt.
Schlückchen.
Wunderbar. Dieser 2700 Pinot Blanc Brut hat 12,5 Volumenprozent Alkohol und er kostet 13,50 Euro.
Zum Wohl. Schnapper.
Hey, René, weißt du eigentlich, was ganz spannend ist?
Ja, dein zu enges T-Shirt.
Quatsch. Also ja, okay, das auch, aber das meine ich nicht. Nee, es geht um kleine Revolutionen.
What?
Ja, so hat Ernst Büchers DWI-Kollege Steffen Schindler nämlich die Veränderung im deutschen Rebsortenranking genannt.
Ah ja, jetzt wo du sagst, stimmt. Denn der Spätburgunder ist hinter dem Riesling auf Platz 2 geklettert und hat den Müller-Thurgau von dort verdrängt, wenn auch nur ganz knapp. Mhm. 11.602 Hektar Weinberge sind jetzt mit Spätburgunder bestockt. Knapp dahinter sind die 11.230 Hektar Müller-Thurgau.
Und damit, lieber René, sind die beiden qualitativen Top-Rebsorten in Deutschland auch mengenmäßig ganz vorne. Also König Spätburgunder und Königin Riesling. Oder wie Steffen Schindler es nennt, das deutsche Dreamteam.
Deutschland entwickelt sich übrigens immer mehr zum Burgunderland, Tom.
Ja.
Denn nicht nur der Spätburgunder ist in den Rebsorten-Ranglisten geklettert, sondern auch der Grauburgunder.
Richtig. Der hat den Dornfelder überholt und ist nun mit 7.698 Hektar auf Platz 4. Nimmt man alle in Deutschland angebauten Varianten der weißen und roten Burgunderfamilie zusammen, dann ist mit 29,8% fast ein Drittel aller deutschen Weinberge mit Burgunderreben bewachsen.
Ja, das finde ich interessant.
Ja, vor allen Dingen ist es eine Hausnummer, aber es ist auch nicht verwunderlich. Wir hatten das ja schon mehrfach, denn Grau, Weißburgunder, Chardonnay und Co. gehen ja schon seit Jahren in den Straußwirtschaften, Gutschenken und Weinlokalen wie geschnitten Brot.
Richtig. Und ich denke, das liegt auch daran, dass die Burgunder einfach trinkig sind, wie unsere gemeinsame Freundin Gina Gehring aus Nierstein jetzt sagen würde. Moderat in der Säure, Cremigkeit, Frucht und so nussige Aromen, das sind so Bausteine für ein gutes Mundgefühl und Trinkgenuss.
Ja, und nicht zu vergessen, darüber hinaus sind Burgunder natürlich auch tolle Solisten und auch wunderbare Speisenbegleiter. Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, die passen oft zu sehr unterschiedlichen Gerichten wie in der Ausprägung, weil auch die Bandbreite des Geschmacks und des Typus relativ groß ist bei den Burgundern.
Dem ist von meiner Seite nichts hinzuzufügen. Damit wären wir auch am Ende dieser Folge angekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Von meiner Seite gibt es noch zu sagen, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, wie immer weinmal1@vrm.de. Ansonsten gute Zeit. Tschüss.
Tschö.
Wein mal 1 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Ehlke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.